Ihr lieben Geschwister, wer auf den Plan geschaut hat, hat gelesen, dass wir an diesem Sonntag mit unserer Weihnachtsreihe beginnen. Die Reihe, die wir immer wieder zur Weihnachtszeit haben, Mehrteiler, drei Teile soll es werden, wenn das der Herr so führt. Und wir wollen uns dazu einen Text aus dem Propheten Jesaja betrachte, aus dem Propheten Jesaja. Nun, ihr könnt es gerne schon mal aufschlagen. Jesaja 8, Vers 23 wird der erste Vers sein, den ich euch lese. Wenn ihr das jetzt aufschlagt, kann ich euch aber so klein wenig auch schon noch hineinführen in die Zeit und in die Umstände, in der nun diese Worte auch damals gesprochen worden sind von dem Jesaja. Wir befinden uns so circa im Jahre 740 vor Christus. Und es ist der König Ahas, der dort auch im Königreich Juda der König ist. Wir müssen ja so ein bisschen in die Geschichte der damaligen Zeit auch uns hineinfinden, damit wir verstehen können, wie da die Menschen gelebt haben und was alles auch geschehen ist. Und deswegen lese ich uns das als Einleitung vor. Das müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, wenn ihr nicht wollt, das ist gar nicht dramatisch. Hört einfach zu und nachher lesen wir unseren Text im Jesaja. Also, das ist so ein Zeitspiegel, wo wir hören, wie die Umstände damals in Israel waren. 2. Chronik 28, Abvers 1. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Aber er tat nicht, was recht war, in den Augen des Herrn wie sein Vater David, sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel und er machte sogar gegossene Bilder für die Bale und er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Und dann heißt es ab Vers 5, der Herr gab ihn, darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs der Aramäer, die ihn schlugen und von den Seinen eine große Menge gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Die Zahl wird uns dann genannt, 200.000 Frauen werden in die Gefangenschaft geführt. In Vers 6 heißt es, dass an einem einzigen Tag 120.000 Menschen auch umgekommen sind. Schreckliche Umstände, Unruhe, Krieg, Gottlosigkeit mitten im Volk. Und in diese Umstände hinein spricht nun der Jesaja und er spricht einem Volk nun gegenüber, welches für sich selbst sich schwer getan hat, auf Gott zu hören. So muss er ihnen es sagen in Kapitel 8, das ist schon so hinführend zu unserem Text, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Könnte man heute auch ganz gut in die Menge hineinrufe des deutschen Volkes. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und dann kommt eben nun unser Vers, Kapitel 8, Vers 23, wo ich beginnen möchte, unseren Text vorzulesen. Da heißt es, und das ist nun für das Volk damals im Norden wie im Süden, wenn sie es gehört habe, eine Botschaft gewesen, die für sie fast unfassbar war. Besonders der Norden ist hier angesprochen. Aber es sollte im Grunde für alle eine Ermutigung sein. Ich lese es uns vor. Jesaja 8, Vers 23. Dann ist es bei dir eine andere Verszählung unter Umständen. Ja, bei mir steht bei Jesaja 9, Vers 1 noch 8, 23 in Klammern. Gut, also, dann ist recht. Alles klar. Also, ich lese uns den Text vor. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon, Gott ist hier gemeint, und das Land Naphtali gering machte, unter Gericht geführt hat, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See Genezareth, zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, und das habe ich ja euch gerade vorgelesen, was für eine Finsternis das damals war. Also das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, also eine dramatische Schilderung, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Gemeint ist die Zeit, als der Gideon das riesige Heer der Midianiter, 135.000 Mann mit seiner 300 Mann auch besiegen konnte. Also das ist ein ganz herrlicher Sieg gewesen, und das Joch der Midianiter ist damals zerbrochen worden. Dann Vers 4, denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt. Es ist eine Siegesfeier und vom Feuer verzehrt. Ein wirklich großer Sieg, der hier stattfindet. Und dann geht es weiter, denn ein Kind ist uns geboren. Die Begründung, warum nun auch dieses Licht kommt und dieser Sieg geschieht, diese Freude und diese Mehrung. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Ich möchte am Anfang mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen in dieser Zeit ganz bewusst auf dein Kommen schauen. Das Erste, wenn wir zurückblicken, aber auch das Zweite, was noch vor uns liegt. Hilf uns dabei, Herr. Ach, vertreib du jetzt alle Nöte, Sorge, Ängste, und lass du auch nicht dem Widersacher es zu, dass er sein Werk mit unter uns tun kann, sondern wirke du an uns und zerstöre die Werke des Satans. O Herr, Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Du bist der Fels in der Brandung. Nun, Herr, lass uns doch dein Licht erfahren. Amen. Wenn damals am See Genezareth die Menschen hinausgeblickt haben auf das Wasser und auf das Land, dann war es so, dass es ein höchst unsicheres Leben war. Aus der Geschichte der damaligen Zeit wissen wir, dass der Assyrer kam und das Nordreich, gerade auch in Galiläa eben die Menschen, massenweise in Kriegsgefangenschaft geführt hat. Es war eine schreckliche Zeit. Familie wurde auseinandergerissen, Menschen wurden getötet. 120.000 an einem Tag haben wir gelesen. Es waren Zeiten, wo niemand mehr sich sicher sein konnte. Man wusste nicht, was morgen auch auf einen zukommt. Man wusste nicht, ob man morgen überhaupt noch etwas findet zum Essen und zum Trinken und Arbeit hat, ob noch die Familie überleben kann. Alles war ungewiss. Die Regierung, damals der König Ahas, ihr habt es auch gehört, es war jemand, der Gott nicht vertraute. So vieles kommt uns dabei bekannt und verwandt vor, wenn wir uns heute hier treffen und wir schauen so in unsere Welt hinein und wir sagen auch, in unserer Welt ist vieles durcheinander gekommen. Wir haben jetzt nicht hier im Land einen heftigen Krieg, wo viele Tausende und Abertausende sterben, aber nichtsdestotrotz haben wir ein Virus, der gehörig auch die Leute durcheinander bringt, viele auch krank macht, manche auch sogar ins Grab bringt. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Und nicht nur, dass wir diese äußerliche schwierige Umstände haben und dadurch auch unser Leben in der Arbeit oder auch Familie oder Gemeinde alles verändert wird, sondern auch in unserem eigenen Herzen gehen wir immer wieder durch Kämpfe und Nöte hindurch. Wir merken es, dass es gar nicht so einfach ist, stabil zu sein, geradeaus seinen Weg zu gehen und wirklich auch getrost zu sein, sondern ganz vieles gibt es auch in unserem persönlichen Leben, an Leib und Seele, was uns arg Not bereitet und uns auch so ganz viele Fragezeichen erzeugt in unserem eigenen Herzen. Wie kann es nur werden und was kommt auf mich zu und wie geht es alles weiter? Und mit hinein spricht nun der Jesaja unter der Leitung des Heiligen Geistes: Es bleibt nicht dunkel. So. Es bleibt nicht dunkel. Jetzt ist durchaus denkbar, dass der Einzelne eben hinausgeschaut hat. Ich habe heute Morgen hinausgeschaut aus dem Fenster, da war es noch dunkel. Gestern Abend, als ich meinen Spaziergang gemacht habe, war es so neblig, dass es eine überaus finstere Nacht war. Und dann sagt man, oh doch, es ist dunkel. Es ist dunkel. Dunkelheit, Finsternis ist etwas, was einen arg zu schaffen macht. Schon die Abwesenheit vom natürlichen Licht ist etwas, was uns Mühe bereitet. Die Wintermonate sind viel schwieriger oft als die Sommermonate. Wenn wir nach also Skandinavien jetzt hochschauen, die jetzt im Augenblick fast nur noch Finsternis haben, das ist für die Menschen dort ganz arg schwierig. Und dann kommt aber auch eine Finsternis, die ist manchmal verursacht durch leibliche Nöte, durch seelische Nöte, Angriffe die man auch von außen her spürt. Diese Finsternis ist eine, die einem persönlich das Leben schwer machen kann. Und es ist gar nicht einfach, in so einer Situation wieder zurechtzukommen, aufzustehen, Hoffnung zu haben und die Dinge ganz anders sehen oder auch empfinden zu können. Es ist nicht einfach. Und es vermag nicht irgendjemand nur so uns in so einer Situation helfen zu können, dass wir nun auch sagen, ach ja, ich warte ja nur auf den Rat eines Menschen und wenn der mir nun seinen Rat gibt, dann wird es schon alles wieder besser werden bei mir und in meinem Leben und mir geht es auf einmal wieder gut. Nein, wir haben sehr wohl die Erfahrung gemacht in unserem eigenen Leben, dass dieser Rat oder diese Hilfe, das sind alles Dinge, die nicht wirklich auch Veränderung bewirken können. Aber hier haben wir es mit Gottes Wort zu tun. Hier redet Gott. Und der sagt dir heute und sagt mir heute, es bleibt nicht dunkel. Es bleibt nicht dunkel. Jetzt ist das also ein Wort, was uns auf die Pferde bringen will, Jesus hinterherzugehen. Denn die Erfüllung von diesem Wort, von dieser Verheißung, die finden wir ja beschrieben im Matthäusevangelium, wo genau dies sich erfüllt hat, was der Jesaja auch im Voraus hier aufgeschrieben hat. Und das schlagen wir mal miteinander auf, weil das ganz interessant ist, wie sich das erfüllt hat und wie es auch geschildert wird von dem Matthäus, der das aufgeschrieben hat. Also, wie geschieht es jetzt eigentlich, dass es nicht dunkel bleibt? Wir sagen, wir von uns aus, unsere eigenen Worte, die können uns da nicht viel weiterhelfen. Auch unsere eigene Regierung vermag uns nicht so wirklich Hoffnung zu geben. Aber was gibt uns dann Hoffnung? Jetzt lese ich es uns vor. Matthäus 4, Abvers 12 wird es uns beschrieben. Die Erfüllung dieser Prophezeiung des Jesaja. Da heißt es in folgender Weise, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Da haben wir wieder unser Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt. Auch den See, den haben wir ja schon gehört in unserer Prophezeiung, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Und jetzt kommt unsere Verheißung, die wir im Jesaja 8, 23 und folgende gelesen haben. Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es bleibt nicht dunkel. Warum bleibt es nicht dunkel? Ganz einfach, weil der Herr Jesus Christus dort auch seine Wohnung aufgeschlagen hat in Kapernaum. Vers 13, und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder. Er wohnte jetzt in Kapernaum, das meint dieses Wort. Es bleibt finster, sagen wir uns oft. Und unsere eigene Empfindungen sind manchmal auch genau in dieser Weise. Es ist nicht leicht, mit uns in solche Zeiten auch richtig zu reden oder auch uns zu erreichen. Aber wenn Jesus kommt und bei uns wohnt, verändert sich alles. Wenn Jesus kommt und bei uns wohnt, verändert sich alles. Das ist das Eigentliche. Wenn sein Wort unser Herz nun auch trifft und wir es hören, dann kommt Licht hinein in unsere Finsternis. Ein großes Licht. Ein ganz großes Licht. Ganz einfache Angelegenheit eigentlich, gell? Wenn Jesus kommt und bei uns wohnt, dann kommt ein ganz großes Licht in unser eigenes Herz. Für alle, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören, ist es etwas, was beständig für sie auch eine Erfahrung sein darf. Nicht, dass wir das immer so empfinden. Man kann durchaus auch gerade als Kind Gottes manches Mal so von Nöte umgeben sein, dass man sagt, ach, ich bin gar nicht ein Kind Gottes. Das geschieht, das wissen wir. Das ist nichts Neues. Das ist vielen Christen in der Kirchengeschichte so ergangen. Und jetzt dürfen wir ihnen aber sagen, weißt du, ganz egal, wie du dich empfindest, kannst du nicht jetzt zu dem Herrn Jesus kommen? Komm doch zu dem Herrn Jesus. Du darfst doch kommen. Du darfst jetzt zu dem Herrn Jesus kommen. Du musst ja gar nicht auf die Finsternis schauen und sagen, es bleibt finster, es bleibt finster, es bleibt finster und es wird nie hell und es wird nie besser, sondern du darfst kommen. Noch besser, der Herr Jesus ist in der Lage, zu dir zu kommen. Ach, wenn man darauf angewiesen wäre, wenn man darauf angewiesen wäre, auf uns und unser eigenes Vermögen zu schauen und darauf zu hoffen, dass es doch auch mit uns besser werden würde und wir selber auch da kommen und auch nun von unserer Seite aus uns auf den Herrn Jesus hinzubewegen, das wäre schwierig. Er kommt zu uns. Das ist ja die Botschaft. Das Licht leuchtet hier auf, nicht weil die Menschen von Galiläa in den Himmel marschiert sind, vor den Thron des himmlischen Vaters gestanden aus sind und dann gesagt haben, schick deinen Sohn, lass ihn Mensch werden, damit also Licht wieder in unsere Finsternis kommt. Wir brauchen Licht. Das war ja nicht der Grund dafür, dass der Herr Jesus Christus seine Wohnung in Kapernaum auch genommen hat, sondern der Grund ist ein ganz anderer. Der himmlische Vater hat gesehen und wahrgenommen, wie schrecklich auch unser Licht also ausgeblasen wurde im Paradies, als der Satan uns eben vollkommen versucht hat und auch zum Fall gebracht hat. Und nun kommt er und lässt es wieder ganz neu Licht werden. Er kommt zu uns. Er kommt zu dir. Er macht sich auf den Weg hin zu dir. Dass du heute Morgen hier bist, ist nicht, weil du so fromm bist und weil du nun auch so ganz große Ambitionen hast, religiös zu sein, sondern weil Gott dich hierher gebracht hat. Weil er mit dir reden möchte. Weil er zu dir kommen möchte. Es ist ein ganz großes Licht, welches wir auch hier beschrieben bekommen. Der Jesaja sagt es uns in dem Text, ne, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Könnt ihr schön die Türe dazu machen? Die ist jetzt doch noch offen. Dankeschön. Ein großes Licht. Und jetzt wird einmal von dem Psalmisten es so wunderschön auch zitiert und auch erklärt. Im 112. Psalm wird es da also auch geschildert und ich lese es euch vor. Da heißt es, Vers 4, den Aufrichtigen. Und das will ich jetzt mal so ein bisschen auch erklären. Denen, die zum Herrn gehören. Das ist hier gemeint. Nicht jetzt die, die Rechtschaffer sind von sich aus, sondern die, die gerechtfertigt sind, die nun auch auf Gott hin ausgerichtet sind. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Es geht auf. Nicht, dass sie es anzünden von sich aus, sondern es geht auf. Ist das nicht die Erfahrung eines Kindes Gottes? Immer wieder neu. Mir geht ein Licht auf. Der Herr Jesus lässt sein Licht in mein Herz fallen. Es ist sein Wirken. Ich merke das von mir aus. Ich bin elend und schwach. Ich bin nicht derjenige, der da so arg viel oft auch in der Lage ist zu tun. Sondern ganz im Gegenteil, manches Mal erreicht mich dieses Licht, während ich vielleicht sogar abwesend bin. Also quasi ausgeschaltet bin, gar nicht wirklich offen bin. Und doch auf einmal kommt es, dieses Licht. Und es leuchtet hinein in meine Finsternis. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Und dann wird das Licht beschrieben, der Gnädige, der Barmherzige, der Gerechte. Es ist der Herr selbst, der das Licht hier auch darstellt und bringt. Er ist der Gnädige, er ist der Barmherzige, er ist der Gerechte. Und wenn du jetzt in einer Finsternis dich befindest oder diese Finsternis immer wieder bei dir so vorbeischaut wie ein Besucher, der fortwährend an deine Herzenstür klopft, dann möchte ich dir sagen, vertraue dem Herrn Jesus, dass er dich nicht im Stich lassen wird. Er wird dich nicht im Finstern sitzen lassen. Er wird von seiner Seite aus, wie er es in Galiläa getan hat, auch bei dir neu Licht es werden lassen. Im Jesaja steht es auch nur ein paar Kapitel weiter, Jesaja 60, so schön beschrieben, Vers 1 und 2, ich lese es uns mal vor. Mache dich auf, werde Licht. Warum? Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nehmt ihr das mit für euch? Wir sind so oft in dieser Versuchung und in dieser Falle drin, dass wir eben nur auf uns blicken und es uns so schwer fällt, im Glauben und im Vertrauen dieses Licht, den Herrn Jesus Christus einfach zu ergreifen. Und doch ist es so einfach. Ich will es nochmal sagen, er ist gekommen und hat seine Wohnung genommen, dort in Kapernaum. Und es wurde Licht, ein großes Licht. Und wenn er nun in meinem Herzen wohnt, dann darf ich getrost sein. Das Licht wird nicht ausgeblasen. Das Licht wird nicht ausgehen. Das Licht wird weiter leuchten hinein in die Ewigkeit und für alle Ewigkeit. Es ist ein großes Licht. Es ist ein kräftiges Licht. Es ist in der Lage, alle die Traurigkeit und die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit, die ich habe, zu überwinden. Wenn wir das gelernt haben, wirklich auch im Glaube ergriffen haben, dann suchen wir von uns aus dieses Licht. Und dann sagen wir von uns aus auch dann mehr und mehr, so, und jetzt zünde ich mit Gottes Hilfe mir dieses Licht selber an, jetzt schlage ich die Bibel auf Und der Herr Jesus soll mir vor Augen stehen mit seinem Werk und mit seiner Person, mit seinem Heil. Und dann wird es Licht in meinem eigenen Herzen. Das sollte bei uns so sein. Er ist in der Lage, von ganz alleine aufzuleuchten. Er braucht nicht einmal als Vorausbedingung meine eigene Fähigkeit oder Willigkeit oder Orientierung. Dieses Licht hat Kraft, sich durchzusetzen. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen für die Augenblicke, wo wir gar nicht mehr glauben können, wo wir gar nicht mehr Hoffnung haben, wo wir gar nicht mehr uns freuen können. Er bricht sich trotzdem Bahn. Er kann das auf eine wunderbare Art und Weise und er hat es immer wieder auch bewiesen. Und er macht etwas, was uns hier auch wunderschön geschildert wird in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, Jesaja 9, da heißt es in Vers 3, du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Also dieser Feind, der Israel bedroht hat, die Midianiter, das ist hier die Illustration. Jetzt in der Gegenwart war es der Assyrer. Für uns ist es der Widersacher, die Sünde selbst, ist unser Problem. Das sind unsere Nöte. Das sind die Treiber, die uns doch das Leben so schwer machen. Das ist das Joch, was uns auch niederdrückt. Das ist, was auf uns lastet. Das ist der Stab, der uns nun auch auf der Schulter dann quasi, also immer wieder so richtig niederprasselt und uns schmerzt und uns verwundet. Das sind schreckliche Erfahrungen und schreckliche Empfindungen, schreckliche Erlebnisse. Das ist Realität auch in unserem eigenen Leben, insofern, dass wir selbst als Kinder Gottes immer noch den Kampf mit dem Fleisch haben und der Widersacher, der Löwe, brüllt immer noch und geht umher. Etwas, was ja der Petrus auch sagt. Also wir spüren das immer noch. Und wir haben auch immer wieder Angst. Und manches Mal ist es so, dass dann der Feind quasi uns einreden möchte, du, ich bin ja viel stärker als du. Stehe immer noch hinter dir mit meinem Stab und ich verprügel dich, ich mache dich so richtig klein. Du wirst also es nicht schaffen, aus dieser Not herauszukommen, aus diesem Joch, aus dieser Gefangenschaft. Ich habe dich fest in meiner Hand. Das sind die Worte, die der Feind auch gerne so sinngemäß uns immer wieder bringt, egal was es ist in unserem eigenen Leben, dass er uns da richtig fertig machen will. Ich habe dich in meiner Hand. Die Sünde, ich habe das in meiner Hand, ich kann dich lenken und leiten, wie ich will. Du bist ein Gefangener. Du kommst nicht aus deiner Sünde raus, du kommst nicht aus deinem Denken raus, du kommst nicht aus deinem Verhalten raus, du machst immer die gleichen Fehler. Das sind so die Sachen, wo man dann immer wieder auch quasi denke oder auch uns so das zurechtreime. Du versagst immer wieder. Das sind dann Gedanken, die in unserem Herzen da sind und wo uns dann auch so richtig niederdrücken. Und hinein in diese Umgebung spricht nun der Jesaja, oder jetzt möchte ich mal es so sagen, spricht der Herr mit uns und sagt, ich habe das Joch zerbrochen, was auf dir lastet oder lastete. Ich habe den Stab, der auf deiner Schulter, der Stecke von deinem Treiber, den habe ich also auch weggenommen. Das ist etwas, was man gemeinhin, wenn man es ausdrücken will, in einem biblischen Begriff das Evangelium nennt. Erlösung, Befreiung. Und wir haben es zu lernen, weil wir nicht so richtig es im Alltag noch so verwenden und gebrauchen, wie wir es tun sollten. Zum einen ist da unser eigener Stolz oft ganz arg etwas, was uns hindert, weil wir dann denken, ach ja, wir können das von uns aus selbst. Das ist dann ein riesiges Problem, wenn Kinder Gottes das noch nicht verstanden haben, wie wenig sie von sich aus selbst können. Gar nichts können sie von sich aus selbst. Das ist also eine Not. Aber die andere Not besteht eben darin, dass Kinder Gottes manches Mal vollkommen entsetzt darüber sind, wie schwach sie sind. Man muss es ihnen gar nicht sagen, sie erleben es und sie spüren es auch. Und dann vergessen sie aber, da ist ja jemand, der zu mir gesagt hat, ich habe dich aus diesem Joch herausgeholt. Ich habe diesen Stab, der dich so kaputt geschlagen hat und dir so viele Wunden beigebracht hat, ich habe ihn hinweggenommen. Ich habe dich befreit, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Na? Befreiung, Erlösung, das Joch ist hinweggenommen. Im Jesaja wird es einmal dann auch ein paar Kapitel weiter so ausgedrückt von dem Jesaja, Jesaja 49, Vers 26, da sagt der Jesaja, es sind Worte, die nun Gott selber an das Volk auch richtet, ich will deine Betrüger mit ihrem eigenen Fleisch speisen und sie sollen trunken werden von ihrem eigenen Blut wie von Most. Und alles Fleisch soll erkennen, dass ich, der Herr, dein Erretter bin und dein Erlöser, der starke Jakobs. Also bitte lest es richtig, lest jetzt nicht, die sollen erkennen, wie stark ich bin. Das sind wir nicht. Also wir sind nicht stark. Also wir sind wirklich nicht stark. Aber wenn der Herr unseren Betrüger dann auch überwindet, dann soll es erkannt werden von allen, wie stark der Herr ist. Er ist mein Erretter. Er ist mein Erlöser. Er ist der Starke. Und das erfahre ich jeden Tag inmitten von meiner ganzen Schwachheit. Erfahre ich es jeden Tag. Das Joch ist zerbrochen. Der Stab des Treibers ist nicht mehr zu spüren. Es ist eine Entlastung, ein großartiger Sieg. Und wir werden zur Ehre gebracht. So heißt es dann in Vers 23, Kapitel 8 vom Jesaja, dass wir eben zur Ehre gebracht werden. So steht es hier, so wird er in den letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen. Das ist etwas, wo wir hören müssen, wenn wir in der Finsternis sitzen. Also wenn ich jetzt im Augenblick so den Eindruck habe, ach, ich bin in so einer Not und die Finsternis ist so groß, dass der Herr Jesus mir dann sagen kann, weißt du, ich bin zu dir gekommen und ich wohne bei dir und ich bringe mein Licht mit und ich bringe meine Erlösung mit und ich bringe meine Ehre mit. Und nun darfst du dich an dieser Ehre freuen. Nun darfst du dich darüber freuen, dass ich bei dir wohne, dass du mein Kind bist. Das ist nun für dich etwas, wo du dich geehrt fühlen darfst. Und das dürfen wir doch auch. Dürfen wir nicht uns geehrt fühlen, dass wir uns Kinder Gottes nennen können? Wer von uns hat es verdient? Wer von uns ist von sich aus dazu in der Lage? Es ist doch etwas, was uns geschenkt ist, was ein ganz großes Vorrecht ist, eine Gnade. Wir werden geehrt. Und wir sind durch das Kommen Jesu und durch das Wohnen in unserem eigenen Herzen, durch seine Erlösung, sind wir geehrt worden. Er zerbricht die Bande. Er bringt eben nun diese Befreiung und Erlösung. Und er bringt auch diese Ehre. Aber Er bringt nicht nur das, sondern er bringt auch Freude. Jetzt will ich euch das auch noch so ein klein wenig aufs Herz legen. Ich könnte jetzt tausende, naja, nicht so viele, ich will es nicht übertreiben, aber ich könnte einige Bibelstellen aufschlagen, wo von dieser Freude die Rede ist. Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn jemand ganz arg in einer Not sich befindet und traurig ist und Finsternis über seiner Seele liegt, dann könnte ich ihm also quasi en masse Bibelstelle auch geben, dann würde er jedes Mal sagen, es gilt nicht für mich. Das gilt nicht für mich. Wenn der Jesaja jetzt also sagt, in dieser wunderschönen Botschaft, wo er das Kommen des Erlösers beschreibt, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, dann gibt es eben genau diese Reaktion, ach ja, das gilt den anderen. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich so mich verhalte, ist mir dann wirklich geholfen? Wenn der Herr zu mir sagt, du, ich möchte in deinem Herzen meine Freude groß machen, dann wäre das doch völlig verkehrt zu sagen, also Herr, du lügst, das gilt mir nicht. Das kannst du nicht mir sagen. Das gilt nicht für mich. Das gilt vielleicht für jemand anderes, aber für mich gilt es nicht. Es wäre nicht gut, wenn wir uns so verhalten würden. Aber das ist die Tendenz, das ist das, was in so einer Situation ganz oft auch für uns dann ja ein Kampf ist, eine Auseinandersetzung, dass wir sagen, das sind schöne Worte, aber in meinem eigenen Leben erfahre ich das nicht. Und jetzt wollen wir doch einfach mal versuchen, miteinander das festzuhalten. Ich gebe es zu, dass es mitunter nicht ganz einfach ist, zu dieser großen Freude zu kommen. Aber das liegt nicht daran, dass sie nicht existiert. Das liegt nicht daran, dass sie nicht für uns gilt. Das ist nicht das Problem. Diese Freude existiert und diese Freude gilt uns. Sie soll zu uns kommen und sie soll unser eigenes Herz erfüllen. Das liegt oft wirklich nur daran, dass wir von unserer Seite aus sie so schwer nur einlassen. Dass wir damit Mühe haben, sie wirklich zu ergreifen, dass wir dieses Vertrauen haben, in dem Augenblick, wo wir traurig sind, zu sagen, Herr Jesus, deine Freude kann mich ganz neu erfüllen und froh machen. Wisst ihr, das ist die Übung, das ist das, wo jetzt der Herr Jesus uns heute Morgen auch mitgeben möchte. Unser Leben ist nicht ein Zuckerschlecker, unsere Umstände, in denen wir gerade leben, sind schwierige Umstände und alles miteinander, was wir so erfahren, sind Auseinandersetzungen, wie wir sie vielleicht noch nie so hatten. Und trotzdem bleibt genau dieses Wort für uns eines, was jetzt gilt. So wie es damals in Galiläa eben auch hatte gelten sollen. Und selbst für die, die nun zur Zeit von Jesaja 740 vor Christus dieses Wort gehört habe, auch denen war es möglich, durch Gottes Hilfe und durch den Glauben es für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist nicht irgendwo ein Netz, was da 100 Meter in der Höhe nun hängt, wo der Herr sagt, schau mal, ich zeige dir, was ich in 300 Jahre, also nicht 300, sondern 740 Jahre später oder 770 Jahre später machen will. Das gilt aber dir gar nicht, das hat für dich keine Bedeutung. Nicht? Ich ärgere dich jetzt ein bisschen, ich will da was Schönes zeigen, aber für dich gilt es nicht. Das wäre ja schrecklich, gell? Wenn der Herr also jetzt zu uns reden würde und sagen würde, schau mal, ich erzähle dir was von dieser großen Freude, gilt dir aber nicht. Also was brauchen wir nicht. Das wäre ja für uns nicht, was wir persönlich auch uns wünschen würden. Wir wollen eine Freude jetzt für uns auch haben, wenn wir traurig sind. Und genau das ist es auch, was der Herr hier uns erklärt. Du hast das Volk vermehrt, er selber, du, er also selber, du hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen. Das gilt es zu beachten. Wenn ihr auf euch schaut und im Spiegel euch seht, wenn ihr in die Welt hineinschaut, werdet ihr diese Freude nicht bekommen. Aber wenn ihr vor ihm steht und auf ihn schaut, dann wird euer Angesicht sich freuen können. Es ist eine Freude, die man vor ihm, vor seinem Angesicht bekommt, vor seinem Wort. Dann lasse ich jetzt los von mir und von dieser Welt und dann ergreife ich, was da steht. Und ich halte es fest im Glauben. Es ist nun mein. Und der Herr ist nun mein. Es ist nun mein Erlöser. Es ist mein Freudenbringer. Es ist der, der nun auch von den Engeln angekündigt wurde und wo es so wunderschön bei dem Kommen Jesu eben auch heißt, als Botschaft für die Hirten. Das ist ja ein Vers, den ihr alle miteinander auch vielleicht sogar auswendig kennt. Wenn die Engel zu den Hirten sprechen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und gemeint ist die Geburt des Erlösers. Die große Freude besteht also in ihm. Das ist ja etwas, wo das so wunderbar wertvoll macht, dieses Geschenk. Es ist nicht etwas, was also abhängig ist von mir. Meine Herzensstimmungen sind völlig unterschiedlich. Bei jedem einzelnen Mensch sind sie völlig unterschiedlich. Deswegen wäre das verhängnisvoll, wenn es also heißen würde, das ist ja Freude, ach, die musst du selber mitbringen. Da ist der Herr Jesus und jetzt also musst du diese Freude mitbringen, damit dann also quasi das auch was werden wird. Nee, er selber ist die Freude. Und er bringt diese Freude auch zu mir. Und er kann diese Freude auch in meinem eigenen Herzen bewahren und auch sie weiter wachsen lassen. Das ist das Evangelium, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die Freude. Also nicht sagen, ich kann das nicht. Natürlich können wir das nicht. Deswegen ist ja der Herr Jesus Christus Mensch geworden und hat uns diese Freude gebracht. Es ist eine Ernte, es ist eine Siegesfreude, die hier uns auch vor Augen gestellt wird in dem Jesaja. Eine Freude, wie man sich in der Ernte freut. Und damit ist gemeint, wenn der Herr Jesus in unser Leben kommt, wenn er bei uns wohnt, dann lässt er es wachsen und gedeihen. Dann verändern sich Dinge. Es lohnt sich manchmal, jetzt haben wir ja wieder bald Jahresende, nicht, dass ich deswegen das sagen will, aber es lohnt sich wirklich manches Mal, sich hinzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, was der Herr Jesus einem geschenkt hat. Das ist etwas Gutes, wenn wir das tun. Was hat er in mein Leben hineingebracht? Was hat er wachsen lassen? Wenn ich mir überlege, als ich den Herrn Jesus kennengelernt habe in dieser Zeit, bis zum heutigen Tag, was hat er wachsen lassen? Und dann werdet ihr alle miteinander Dinge finden, die vorher gar nicht da waren. Vorher habe ich kein Interesse an der Bibel gehabt. Aber jetzt liebe ich das Wort Gottes. Das ist etwas, was der Herr Jesus hat wachsen lassen. Das habe ich ernten dürfen. Ein Werk, was durch seine Erlösung in mein Leben hineingekommen ist. Und so vieles andere. Macht euch einmal die Mühe, wenn ihr jetzt über die Weihnachtszeit dann auch einige freie Tage habt, dass ihr den Herrn Jesus, bitte zeig mir doch, Herr Jesus, was du in meinem eigenen Leben hast wachsen lassen. Eine Erntefreude. Das darf aber auch für uns zukünftig etwas sein, was wir erwarten dürfen. Eine Ernte. Zuversichtlich zu sein in Bezug auf das, was der Herr Jesus noch tun will. Nicht nur, was er schon getan hat, sondern was er auch noch tun will. Und eine Freude über den Feind und den Sieg über ihn. Also wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Da ist ein Kampf gewesen. Und jetzt ist also aus diesem Kampf heraus auch ein Sieg entstanden. Und Beute wird mir zuteil. Der Herr Jesus bringt mich von Sieg zu Sieg. Im Triumphzug führt er mich umher. Wir sagen dann auch, wenn wir das hören, so ein Vers, ach, schön wär's ja. Das sollten wir eher von der anderen Seite anpacken und sagen, Herr Jesus, das ist wahr. Zeig mir doch, wie es in meinem eigenen Leben auch von dir verwirklicht wird. Und dass ich das für mich selber auch noch viel mehr im Glaube ergreifen kann. Und nicht jetzt zweifle und sage, gilt mir nicht. Und so steht hier in unserem Vers auch noch in unserem kleinen Abschnitt, und damit komme ich zum Schluss, nicht nur, dass er diese Freude bringt, sondern auch Wachstum bringt. Du hast das Volk vermehrt. Damit ist beides gemeint. Die Zahl der Menschen, aber auch ihre Größe. Also es ist die Bedeutung auch, die dadurch auch größer wird des Volkes. An Israel einmal, so steht es in der Bibel hier beschrieben, wird sich vieles entscheiden. Sie sind am Ende der Zankapfel, und alle, die auch mit ihnen streiten, werden sich also die Hände wundschlagen an diesem Volk. Was für eine Bedeutung hat das Volk Gottes, wenn ich es mal jetzt weiter ausgreife oder auch weiter noch beziehe? Ne? Der Herr wird mich groß machen. Der Herr möchte mich mehren, uns mehren. Im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte, dass der Herr seine Gemeinde mehrt. Ich schlage mal ein Vers dazu auf, weil es so schön ist zu lesen. Ganz zum Schluss noch Apostelgeschichte 9, Vers 31. Manches Mal wird das als etwas angesehen, was Gemeindegründer tun sollte, Missionare. Kein Gemeindegründer kann ein Gemeindegründer im eigentlichen Sinne des Wortes. Es gibt es eigentlich nicht, einen Gemeindegründer. Der Herr nur kann Gemeindegründer. Nur der Herr kann erretten und kann die Erretteten zusammenführen. Aus dem Grund kann nur er Gemeinde ins Leben rufen. Die er gebraucht dazu, sind dann Mitarbeiter, aber sie sind in dem Sinn Gemeindegründer. Das kann immer nur der Herr machen. Also Apostelgeschichte 9, Vers 31 heißt es, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Sollte wir jetzt von unserer Seite aus sagen, also für mich gilt es nicht, der Beistand des Heiligen Geistes, das ist etwas, was also bei mir nicht zählt. Doch, wir dürfen das doch genauso annehmen. Ich darf wachsen durch Gottes Hilfe. Ich darf wachsen durch seine Gnade. Ich darf verändert werden, umgestaltet werden in das Bild des Herrn Jesus Christus. Das ist doch etwas, wo wir für uns auch ergreifen dürfe. Das Volk wird er vermehren. Im 2. Korintherbrief heißt es in Kapitel 9, Vers 8, auch den Vers möchte ich gerne noch mit uns kurz lesen. 2. Korinther 9, Vers 8, Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Die letzten 2-3 Minuten möchte ich das gerne etwas vertiefen, nur ganz kurz noch. Aber ich möchte es, weil, ach, das ist etwas, wo ein einzelner Christ oft ganz arg verzagt sein kann, wenn er jetzt für sich selber nicht wächst. Manches Mal sind es Angelegenheiten, die den Charakter betreffen, das Wesen betreffen, dass man sagt, ich wachse nicht wirklich, ich werde nicht Jesus Christus ähnlich. Manches Mal sind es Angelegenheiten wie die Nächstenliebe, die Liebe zu Gott, die einem ganz große Probleme bereiten. Manches Mal ist es auch das geistliche Leben, was einem also zwar irgendwo bewusst ist, dass es da sein sollte, aber es ist eben nicht wirklich so, wie man sich das wünscht. Und jetzt leidet man darunter. Also in den Augenblicken, wo es einem dann bewusst wird, leidet man schrecklich sogar darunter. Und man schämt sich und sagt, also das darf doch eigentlich gar nicht so sein oder sollte nicht so sein. Aber wie ist es jetzt möglich, dass es besser werden wird? Ja, wir haben hier die Antwort. Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Nicht nur im Hinblick hier von Paulus auf die Spende, die er sich wünscht, dass die Korinther sammeln sollen für die Gemeinde in Jerusalem. Das ist ja das Anliegen, was dahinter steht. Sondern das ist im Hinblick auf jede einzelne Angelegenheit, die der Herr in unserem Leben tun will, ist das etwas, wo wir sagen dürfen, seine Gnade vermag es zu bewirken. Es ist ein Überfluss an Gnade vorhanden in Bezug auf alle Angelegenheiten, die mir so schwer fallen. Das ist das Evangelium. Wieder nochmal neu möchte ich das betonen. Das ist das, was die Botschaft des Kommens des Herrn Jesus Christus so wertvoll macht. Mit ihm kommt es. Also mit ihm kommt das Licht, mit ihm kommt die Erlösung, mit ihm kommt die Freude und mit ihm kommt auch das Wachstum. Und das ist es, was unser Geheimnis sein sollte, nicht, dass wir von uns aus etwas zu tun in der Lage wären oder auf uns jetzt die ganze Zeit schauen, sondern dass wir ihn vor Augen haben. Und dann ist es völlig egal, was wir vielleicht einmal verkehrt gemacht haben, weil er alles richtig gemacht hat. Dann ist es völlig egal, wie traurig wir sind, weil er der ist, der, das heißt immer so schön in Psalm 45, dass er Freude über alle Maße hat. Also das ist dort so ausgedrückt, sinngemäß. Müsst ihr mal nachlesen. Es ist also nicht davon abhängig, wie ich Freude habe. Nein, wie er Freude hat. Er ist meine Freude. Er ist mein Friede. Er ist meine Heiligung. Und jetzt darf ich getrost sein. Und das wollen wir jetzt auch. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. Herr Jesus, wenn du nicht gekommen wärst, würde das alles gar nicht möglich sein. Wir würden noch in der Finsternis uns befinden und wir würden gar nicht in der Lage sein, überhaupt Licht zu haben. Und nun hast du dein Licht gebracht. Und es ist so ein kräftiges, großes, herrliches Licht, welches uns erleuchtet hat. Und nun dürfen wir auf dich schauen. Oh, wir danken dir dafür. Du hast uns das Joch zerbrochen, was auf uns lastete. Du hast den Stecken des Treibers doch auch zerbrochen. Nun sind wir frei durch dein vergossenes Blut, durch deine Gerechtigkeit, durch deine Heiligkeit, durch dein ganzes Erlösungswerk. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass es so ist. Nun, Herr, hilf uns auch, dass wir uns recht an dir freuen können, recht mit dir vorangehen können und weiter wachsen können. Oh Herr, wir von uns aus können nicht für einen einzigen Tag etwas versprechen. Aber das eine dürfen wir doch wissen, dass du treu bist und dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Lass diese Botschaft uns auch ein Anliegen sein, weiterzugeben, denn viele, die noch in der Finsternis sich befinden und die gar kein Licht sehen. Amen.